Gut, wir haben uns damit beschäftigt, mit den Seligpreisungen der Bergpredigt und mal ein bisschen es in Zusammenhang zu bringen, weil das Augenfällige ist also die neuen Zahlen. Es gibt neun Seligpreisungen, wir haben diese neuen unterirdischen Schichten, wir haben die neuen Engelhierarchien. Die Frage ist, ob es da irgendeinen Bezug geben könnte. Steiner selber gibt keinen dazu, also da findet man nichts. Was aber gibt, ist ein Zusammenhang der Seligpreisungen mit den Wesensgliedern des Menschen. Die Wesensglieder des Menschen kann man verschieden aufzählen. Er hat zum Beispiel manchmal die siebenglieder, die Menschenwesenheit. Wenn man es kurz und klein macht, kann man sogar sagen viergliedrig, das heißt physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Das ist einmal so die Basis. Oder man kann es siebengliedrig machen, dann sagt man, gut, wir haben einen physischen Leib, einen Ätherleib, einen Astralleib, dann gibt es das Ich und dann gibt es die höheren, die geistigen Wesensglieder. Das ist das Geist selbst, der Lebensgeist und der Geist des Mensch. Die entstehen dadurch, dass das Ich den Astralleib umwandelt, dann entsteht das Geist selbst. Wenn das Ich, was es heute bewusst noch sehr wenig kann, den Ätherleib umwandelt, das heißt also die Lebenskräfte, alle Gewohnheiten, Gedächtnis und so weiter vollkommen bewusst in die Hand bekäme einmal, dann würden wir den Ätherleib zum Lebensgeist umwandeln und das Allerschwierigste, den physischen Leib zum Geist des Menschen. Also das heißt, als ein vergeistigter physischer Leib würde das dann erscheinen. Das hängt mit der Frage der Auferstehung und dergleichen zusammen. Es gibt aber noch die Möglichkeit, den neuen Gliedrig die Menschenwesenheit aufzufassen. Dann wird hier, wo wir sonst bei der siebengliedrigen das Ich stehen hat, wird das jetzt aufgegliedert in die seelischen Wesensglieder noch. Da gibt es die Empfindungsseele, das ist das, mit der wir die Sinneswahrnehmung haben und empfinden, zum Beispiel. Dann gibt es die Verstandes- und Gemütsseele, also da erwacht jetzt das Denken, das eigenständige Denken. Das heißt, das Ich beginnt da eigentlich zu erwachen drinnen. In der Empfindungsseele träumt es eigentlich noch so drinnen, so ist es noch nicht so ganz wach. Heißt aber auch Gemütsseele, weil da das Denken im Grunde in der reinen Verstandesseele vom Gemüthaften noch nicht getrennt ist ganz. Das ist also das, was namentlich in der griechisch-lateinischen Zeit eine Rolle spielt, und zwar insbesondere zu der Zeit, wo etwa die griechische Philosophie entsteht, die ist ganz deutlich noch nicht unser moderner Intellekt, sondern man fühlt eigentlich die Wahrheit. Man spürt sie da, die Wahrheit wird eigentlich da empfunden. Und erst der Aristoteles ist der Erste, der dann die Logik formuliert. Und im Grunde ist die Logik aber schon so ein Vorgriff, fast auf unsere Zeit ein bisschen. Wobei unser Intellekt natürlich selbst schon über die aristotelische Logik auch hinausgeschritten ist. Weil es gibt halt einen viel weiteren Logikbegriff als die klassische Logik des Aristoteles. Aber der Aristoteles gibt zumindest also den Blick, der schon, sagen wir, bis in unsere Zeit oder bis in die beginnende Neuzeit hinein erreicht und wirkt und der Blütezeit dann in der Scholastik im Hochmittelalter hat, also kurz vor Beginn der Neuzeit, da reift es aus und da lebt die Gemütsseele aber auch immer noch sehr stark drinnen in dem Glaubenselement, das drinnen ist. Also das heißt, für die wirklich christlich-scholastischen Denker gehört immer dazu, also ich muss die Wahrheit empfinden, glauben können. Das heißt, ich muss sie mit meinem Gemüt also erfassen können. Das ist ganz wichtig und das ist eigentlich sogar das Primat dieses Glaubenserlebnisses drinnen. Bei der heutigen Logik oder wie heute die Wissenschaft herangeht, ist das praktisch ausgeschlossen, das wird ausgeklammert im Grunde. Oder zumindest ist man sich nicht bewusst, dass das Element auch eine Rolle spielt, sagen wir mal so. Weil sehr vieles in der Wissenschaft beruht halt in Wahrheit auch auf einem Glauben.
weil gewisse Grundsätze, von denen man glaubt, die sind unverrückbar und die man eh nicht weiter beweisen kann, aber die man einfach voraussetzt.
Also Glaube ist nur halt ohne Empfindung.
Der Glaube ist ohne Empfindung, ja, ja. Aber das heißt, das ist eigentlich ein Untergrundstein in den Ätherleib total. Es ist also eine feste Überzeugung, eine feste Denkgewohnheit, aus der man gar nicht raus kann. Hängt im Übrigen zusammen mit dem Ätherleib die Verstandes- und Gemütszelle, weil, so wie wir vorhin gesagt haben, Astralleib, wenn der umgewandelt wird, wird das Geist selbst und so weiter, so ist es so, dass die Empfindungsseele durch Umwandlung des Astralleibes entsteht. Da arbeitet schon das Ich mit, aber noch ganz unbewusst. Also der Unterschied zwischen sozusagen Empfindungsseele und Geist selbst, das auch durch Umwandlung des Astralleibs entsteht, ist, dass da das Ich ganz wach dabei ist und nur das zählt also zum Geist selbst, wo wirklich das Ich ganz bewusst Astralisches umgewandelt hat, während es da noch ganz unbewusst passiert. Aber durchs Ich ausgelöst, zumindest das Ich, das sich anstrengt und was tut und dabei eben auch den Astralleib verändert. Und ihn dadurch zu einem bereits individualisierten Element macht. Er reicht aber noch nicht aus, zum Beispiel, um die Unsterblichkeit der Seele zu garantieren. Das ist jetzt also eine Frage, in der allgemeinen theologischen Diskussion ist das ja alles im Grunde sehr verschwommen. Es wird nicht differenziert zwischen dem geistigen Wesenskern, dem Ich zum Beispiel, und der Seele. Das ist nicht dasselbe. Das Ich bildet das Zentrum der Seele. Aber das Ich ist weder die Empfindungsseele, noch die Verstandesseele, noch die Bewusstseinsseele, sondern es ist eigentlich der Punkt da drinnen. Das ist also die nächste Hülle, die das Ich umgibt. Und in der Theologie ist ja gerade im 20. Jahrhundert eine sehr starke Diskussion entstanden darüber, über den Begriff der Unsterblichkeit der Seele, der bis dahin in der Kirche klar gegeben war. Im 20. Jahrhundert hat man sich begonnen, sehr daran zu stoßen, also namentlich also nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ab 1950 herum ist es sehr stark, dass man immer mehr davon ausgeht, ja, Unsterblichkeit der Seele, das ist eigentlich so ein unleidliche Verlassenschaft aus der griechischen Philosophie, das ist eigentlich unchristlich. Das ist so die Spinnerei von Platon gewesen mit der unsterblichen Seele, aber die christliche Lehre geht doch auf die Auferstehung. Und also man spielt jetzt aus Auferstehung gegen Unsterblichkeit der Seele. Die Frage ist halt, wie kommt man zu der Auferstehung dann irgendwo hin? Das ist das Problem. Und das sagt dann halt der Teil, na gut, da gibt es halt dann einen Schlafzustand, wie auch immer, ist die Frage, was da schläft, weil die Seele gibt es im Grunde nicht. Es gibt keine unsterbliche Seele, man geht dann aus davon, mit dem Körper stirbt auch das Seelische ab. Und das heißt, die Frage, was dann überhaupt überbleibt, was schlafen kann, ist eine andere Frage. Das wird im Grunde die Auferstehung dann so alt wie eine neue Schöpfung gesehen. Also es ist eher so, dass man vielleicht sagen könnte, naja, im Bewusstsein Gottes wird das aufbewahrt irgendwie. Und er am Ende der Zeiten schafft er dann neu den Menschen eben als Geistesmenschen im Grunde, also das heißt in einem unverweslichen Leib. Das ist auch so eine sehr vage Sache, worauf dann später in der Theologie gekommen ist, dass man sagt, na gut, den Zwischenzustand, der ist überhaupt so dubios irgendwo, soll man doch einfach mit dem Tode gehen wir in die Zeitlosigkeit ein, wenn die Zeitlosigkeit, das ist die Auferstehung eh sofort da. Dann ist das Problem sozusagen elegant gelöst. Ich brauche keinen Zwischenzustand mehr, ich brauche keine Unsterblichkeit der Seele. Das alles brauche ich nicht. Ich mache dann einen Sprung und bin durch Gott auferweckt zur Auferstehung und zum ewigen Leben. Also das zeigt aber letztlich nur, man hat im Grunde keine Ahnung, was da passiert. Man sagt, gut, Endziel muss sein, die Vereinigung mit Gott irgendwo. Das das wissen wir sozusagen, das aus der Theologie heraus, und das geht ja das Ganze irgendwo. Aber über das, was dazwischen ist, sagen wir am besten im Grunde gar nichts. Also das heißt, es ist ein Weg des immer mehr an Erkenntnissen verlieren und immer abstrakter nur ein Endpunkt zu sagen. Warum ich das jetzt erwähne, weil es ja immer gewisse Problematik tatsächlich gibt. Die Unsterblichkeit der Seele ist nicht etwas, was einfach so von Anfang an gegeben ist. Solange die Menschen nur die Empfindungsseele hatten zum Beispiel, kann man noch nicht von einer Unsterblichkeit der Seele sprechen. Sehr wohl vom unsterblichen Ich, das durchgeht, aber es nimmt dann im Grunde nicht ein Bewusstsein von seinem letzten Erdenleben mit. Sondern es entsteht halt eine neue Existenz, die natürlich auch die karmische Folge davor vorangegangenen ist, wo man aber etwas von der Eigenart der Persönlichkeit noch nicht mitnehmen kann. Weil da auch die individuelle Persönlichkeit auch noch gar nicht ausgeprägt ist. Das beginnt ansatzweise erst in der Verstandesseele. Und da auch wirklich erst seit dem Mysterium von Golgatha gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass durch die Verstandesseele eben eine so bewusste Prägung des Seelischen schon passiert, dass man davon was mitnehmen kann. Und das heißt, damit ist auch eine gewisse anfängliche, minimale Unsterblichkeit der Persönlichkeit gegeben. Unterscheiden wir das. Das Ich ist die Individualität, das ist der geistig-schöpferische Funke. Die Persönlichkeit ist das, wie wir im einzelnen irdischen Leben, in der einzelnen Inkarnation als Persönlichkeit erscheinen. Das ist nämlich von Inkarnation zu Inkarnation sehr unterschiedlich. Also abgesehen davon, dass es einmal männlich-weiblich wechselt, aber ich kann einmal ein ganz tatkräftiger, kriegerischer Mensch sein, der selber ist in einer nächsten Inkarnation ein ganz sanftmütiger Mensch vielleicht. Weil er das als Ausgleich braucht. Es ist dieselbe Individualität, das Ich muss jetzt andere Kräfte entwickeln. Das heißt, ich finde aber von der Persönlichkeit aus der vorhergehenden Inkarnation aber schon gar nichts da drinnen. Das hat nichts gemeinsam. Also da würde ich mich täuschen, wenn ich sehe den Zusammenhang erst, wenn ich den Verwandlungszustand sehe. Dass also eben gerade, weil dort eine Einseitigkeit sich ausgelebt hat, jetzt einmal eine andere Einseitigkeit dran ist. Weil Ziel ist, dass wir zum Schluss einmal eine Allseitigkeit erreichen. Und dazu müssen wir aber dann letztlich einmal die Früchte dieser Einzelpersönlichkeiten mitnehmen. Und mit dem hängt die Unsterblichkeit der Seele zusammen. Und das ist aber erst möglich eben seit dem Mysterium von Golgatha. Erst ab da beginnen wir wirklich etwas von der irdischen Persönlichkeit mitzunehmen, durch unsere weiteren Inkarnationen. Vorher nicht. Vorher ist eigentlich im Grunde jede Inkarnation was Neues, die Persönlichkeit betreffend. Und ganz stark ist es dann in der Diskussion ja im Hochmittelalter in der Scholastik, als etwa ein Thomas von Aquin mit den arabischen Philosophen sozusagen sich auseinandersetzt und die nämlich das absolut ablehnen, dass es diese Unsterblichkeit der Seele gibt, sondern mit dem Tod kehrt die Seele wieder in die Allseele sozusagen zurück und die ist die einzige, die zählt. Das heißt, mit der Geburt steckt sie so als Zipfel von der Allseele sozusagen in den Körper hinein, lebt darin während des Erdenlebens und dann zieht sich wieder zurück, aber in dieser Allseele lebt eben Allah drin als Einziger. Und das war die große Auseinandersetzung. Der Thomas von Aquin sagt aber nein, es gibt die einzelne unsterbliche Seele. Also da wird gekämpft und da ist einmal so ein ganz deutliches Bewusstsein, dass da ein Unterschied ist. Und im Grunde hatten beide bis zu einem gewissen Grad recht. Nur der Thomas von Aquin sieht halt die Zukunftsperspektive, während die arabischen Denker die Vergangenheitsperspektive sehen. Das heißt also das, wie es bis zum Mysterium von Golgatha war, im Grunde, und für viele Menschen noch darüber hinaus, weil man muss sagen, mit dem Mysterium von Golgatha ist das nicht für alle gleiche Realität, sondern das hängt ja davon ab, wirklich wie bewusst das Ich tätig wird, wie weit es also sehr bewusst schon aus der Verstandesseele operiert. Also das heißt, die unsterbliche Seele ist etwas, durch die Ich-Tätigkeit erworben ist, das aber nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht der Christus sein Erdenleben durchgemacht hätte. Also es ist beides notwendig. Es ist ohne der christlichen Inkarnation, also der Inkarnation des Christus, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Aber es ist auch nicht möglich, ohne dass die aktive Tätigkeit der einzelnen Individualität. Und das heißt, um die Unsterblichkeit der Seele müssen wir eigentlich ringen, immer wieder. Das ist nicht etwas, was unverlierbar, absolut unverlierbar ist. Weil selbst angenommen, wenn das Ich so geschwächt würde, dann würde es auch also verlieren an Unsterblichkeit der Seele. Das ist das Problem. Also das heißt, das ist keine garantierte Unsterblichkeit der Seele. Und das versucht uns halt heute die Theologie zu beweisen, dass das eben gar nicht gibt. Aber es ist ein Symptom nämlich dafür, dass wenn man nicht bewusst aus dem Ich heraus sich mit dem Geistigen verbinden kann, und zwar eben nicht nur bloß im abstrakten Denken, sondern zumindest im erlebenden, lebendigen Denken. Ich werde schon noch gar nicht vom Hellsehen, aber wo man im Denken es erleben kann. Also wo man wirklich mit der geistigen Welt denken lernt. Wenn man das nicht hat, dann verliert man die Unsterblichkeit der Seele tatsächlich. Und dann wäre sozusagen das, was jetzt die Theologen hinwerfen, der letzte Notanker ist der, am Schluss macht der liebe Gott Hokus Pokus und rettet das Ganze noch irgendwo. Man weiß nicht wie und wo, aber also das heißt, wir müssen sehr, sehr uns damit beschäftigen, wie bekommt das Ich also einen bewussten Zugang zum Geistigen, im Denken zunächst einmal. Das ist das, was sich durch das Werk Rudolf Steiners von A bis Z durchzieht, nicht? War von seinen ersten philosophischen Arbeiten angefangen. Also der Punkt hat heute also sehr wesentlich eben auch mit einer, wie soll ich sagen, Erlösung des Denkens zu tun. Und der Erlösung des Denkens, das heute also ganz im Griff Ahrimanns steht. Und das haben wir auch das letzte Mal schon kurz angesprochen, das hängt aber auch dann letztlich mit der Erlösung Ahrimanns zusammen. Das ist also gleichbedeutend. Also wenn wir unser Denken so erlösen können, dass zumindest hier und da mal aufblitzt das Geistige im Denken, dann sichern wir nicht nur unsere Unsterblichkeit der Seele, sondern eben ist es auch ein Baustein zur Erlösung Ahrimanns. Das sind zwei Seiten desselben eigentlich, an dem wir arbeiten. Und das bezieht sich jetzt insbesondere einmal auf die erste Seligpreisung, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben. Also selig sind die Bettler um Geist, wie es Rudolf Steiner ausdrückt, denn ihnen, ihrer ist das Himmelreich. Also das heißt, wir sind Bettler um das Geistige geworden. Also wenn wir das anstreben, im lebendigen Denken das Geistige zu erfassen, dann ist das dieses Bitten im Grunde um das Geistige, dieses anfängliche Bitten, weil das ist etwas, was wir verloren haben. Weil der nächste Punkt ist, dass auch etwa bis zur Zeit des Mysteriums von Golgatha, also Entwicklung der Verstandesseele herum, wirkt immer noch ein sehr starkes Hellsehen nach bei vielen Menschen. Ja, sogar bei vielen noch über die Zeitenwende hinaus. Jetzt, in unseren Tagen, sind die Reste, zumindest in unserer westlichen Kultur, praktisch weg. bis auf wenige Ausnahmen. Also es spielt jedenfalls in der Kultur keine Rolle mehr. War noch anders im 18. bis ins beginnende 19. Jahrhundert, sage ich, wenn man zum Beispiel die ganzen Märchen oder sowas nimmt, das sind alles Dinge, die noch aus Resten des Hellsehens geschöpft sind. Wo
die
Menschen
Märchen,
noch,
Märchen,
bitte?
Die Märchen von Grimm, meinst du?
Naja, er hat sie ja gesammelt, aber sie kommen eigentlich aus hellsichtigen Wahrnehmungen heraus, letztlich. Weil er hat ja natürlich die Volkserzählungen gesammelt und die Quelle sind Menschen, die halt die Zwerge oder Sonstiges noch erleben konnten. Oder auch die Elementarwesen, die direkt mit den Menschen zu tun haben und das noch in Bildern schauen konnten. Also das sind so die allerletzten Reste irgendwo. Jetzt ist das weg. Also jetzt sind wir arm im Geiste geworden. Das heißt ja oft, dass selig sind, die arm sind im Geiste. Oder die Armen im Geiste. Das heißt also nicht die dummen Menschen, das heißt es gerade gar nicht, sondern die Ärmsten im Geiste sind heute die im Intellekt am stärksten ausgeprägt sind. Weil die im Intellekt nämlich absolut nichts Geistiges war. Das ist der Punkt. Also das ist die totale Verfinsterung eigentlich. Und weil eben im Intellekt, der Intellekt hat seine Präzision im Grunde dadurch, dass er vollständig abgestorben ist. Dadurch kann ich wunderbare Kombinatorik machen, das passt dem Ahriman sehr gut. Ich kann rechnen damit, ich kann es berechnen, vorher berechnen und alles, was ich im Grunde vorher berechnen kann, fertig berechnen kann, ist tot. Es ist letztlich tot. Ist ja interessant, dass es im kosmischen Geschehen zum Beispiel nicht wirklich geht. Wir können zwar sehr weit in die Zukunft rechnen, aber ab einer gewissen Zeitspanne wird das Ergebnis immer unsicherer. Weil einfach zu viele Einflussgrößen da sind, die nicht vorherberechenbar sind letztlich. In ihrer Tendenz zwar, aber irgendwann wird der Fehler mindestens so groß wie der Messwert sozusagen selber, dann kann ich nichts mehr sagen. Wenn ich sage, also Ergebnis ist 10 plus minus 10, dann kann es 0 auch sein oder 20. Also das heißt, ich kann im Grunde nichts Genaues mehr ausrechnen. Also der Kosmos ist so, dass er sich nicht wirklich vorher berechnen lässt. Das ist ganz interessant. Abgesehen davon, dass also immer unvorhergesehene Störereignisse dabei sind. Aber selbst wenn ich nur unser Planetensystem hernehmen würde, lassen sich also die Dinge nicht hundertprozentig exakt vorher berechnen, weil es ist nicht einmal das Dreikörperproblem exakt lösbar. Außer in Sonderfällen. Also Dreikörperproblem heißt zum Beispiel, wenn ich hernehme Sonne, Erde, Mond. Das wären drei Himmelskörper. Das kann ich mit den Newtonschen Gesetzmäßigkeiten oder auch mit der Relativitätstheorie nicht mehr exakt, sondern nur näherungsweise berechnen. Und jetzt haben wir aber nicht nur diese drei Himmelskörper, sondern wir haben die anderen Planeten. Jeder dieser Planeten hat, oder die meisten zumindest, haben x Monde. Ich weiß nicht, der Jupiter hat mittlerweile über 60. Ich sage mittlerweile, weil man so viele mittlerweile entdeckt hat. Der Galilei hat 4 entdeckt einmal, die sieht man in einem normalen Teleskop. Die anderen sieht man von der Erde nur mit Riesenteleskopen. Und viele überhaupt nur mit den Sonden, die sie aufgeschickt haben oder was. Aber es sind doch echte Monde, weil Monde sind diese kugelförmigen Dinger halt. Es sind nicht einfach nur Gesteinsbrocken, sondern es sind Monde und da gibt es viele. Und jede, also das heißt, wir haben, weiß ich nicht, wie viel Körperproblem, schon allein mit unserem Sonnensystem. Und da rechne ich nicht die ganzen Asteroiden. Also das ist der Gürtel, der Asteroidengürtel, namentlich zwischen Mars-Sphäre und Jupiter-Sphäre. Da ist ein sozusagen großer Trümmerhaufen. Das sind die Reste vom sogenannten Streit am Himmel. Also das hängt mit der Entstehung des Bösen zusammen, ohne dass ich jetzt weiter eingehen will darauf.
da gibt's abertausende kleine, große Bruchstücke, die aber alle eine Rolle spielen für die Stabilität des ganzen Planetensystems und einen Einfluss darauf haben. Also das heißt, das alles ist nicht vorherberechenbar letztlich. Exakt, über einen längeren Zeitraum. Und das Arimanische ist aber bis zur letzten Kommastelle sozusagen vorherberechenbar. Das berechnet er selber. Ich meine, es ist dann so, dass wir heute große Computer vielleicht dazu brauchen oder was. Das heißt, für uns Menschen ist es eigentlich nicht berechenbar, aber da hilft uns dann eben der Ariman, es irgendwo zu berechnen. Und aber da ist das Leben draußen, also das ist eben kein lebendiges Denken. Das heißt, das ist kein Denken, wo ich irgendein Erlebnis vom Geistigen drinnen haben könnte. Das ist der Punkt. Und diesen Unterschied einmal im Erleben zu erfassen, das ist für unsere Zeit eigentlich sehr, sehr wichtig. Und wird erschwert aber dadurch, dass heute einseitig eben nur dieser arimanische Intellekt ausgebildet wird und daher der Blick auf das eigentliche Denkerlebnis nicht gerichtet wird. Steiner schreibt ja ganz deutlich, also ein zentraler Punkt ist die Beobachtung des Denkens. Weil dort ist der erste Eindruck, den man sieht, dass es eben etwas ist, was aus dem Geistigen kommt. Und das ist ein sehr großes Erlebnis. Und das ist jetzt nicht eine Sache, die eigentlich im Grunde so kompliziert wäre. Es ist eigentlich was relativ nahe liegt. Aber wir sind mit unserem Denken eben ganz aufs Arimanische ausgerichtet und da begegnet man der Beobachtung des Denkens nicht. Das ist der Punkt. Also das heißt, diese erste Seligpreisung hat einmal unmittelbar mit unserer Gegenwart zu tun. Und sie hat etwas zu tun mit der Umwandlung des physischen Leibes. Weil dass unser Denken heute so tot ist, liegt eben darin, dass wirklich unser Denken, man kann sagen, hineinstirbt oder großteils schon hineingestorben ist in das physische Gehirn. Und dass wir beginnen, jetzt das wahrzumachen, wovon die Wissenschaft teilweise zumindest spricht, nur das Gehirn denkt. Das heißt, das ist ein Apparat, der die Gedanken erzeugt. Und wir sind gerade dabei, das immer wahrer zu machen, auf einer Ebene. Das ist eben der Weg, der zum arimanischen Intellekt führt. Der macht letztlich also das Gehirn zu einem sehr komplexen Gehirnautomaten. Und der durchaus dann Bewusstseinserlebnisse erzeugen kann, weil die Bewusstseinserlebnisse entstehen an sich durch Spiegelung der ätherischen, lebendigen Denktätigkeit am Gehirn. Aber wenn das Gehirn unabhängig von dem Ätherischen jetzt auch diese Tätigkeit ausführt, dann wird das auch ins Bewusstsein geworfen. Sehr wohl. Also das heißt, wir haben dann schon ein Gedankenbewusstsein, aber in dem ist nichts Geistiges mehr drin. Das ist absolut herausgefiltert. Also das ist die Problematik. Und nur durch den Christusimpuls eben, also spricht dadurch, dass die Christuskraft dem Ich zur Verfügung steht. Nur dadurch ist es möglich, also das zu überwinden, ins Denken wieder Leben hineinzuschicken. Dann fängt die Auferstehung eigentlich da schon an, im Denken. Die Auferstehung beginnt also tatsächlich heute mit der Auferstehung des Denkens, dass da das Geistige erlebt wird drinnen. Rudolf Steiner schildert das ja so schön in einem Brief an einen Freund, wo er als junger Student, also wo er schreibt, also von diesem großen Moment, wo er sozusagen das Ich geistig erlebt hat. Und zwar im Denken erlebt hat, im Denkprozess. Und wie es vor ihm auch schon andere Philosophen in gewisser Weise beschrieben haben. Er beruft sich auf Schelling in dem Fall. Also Schelling hat das zum Beispiel ganz deutlich erlebt, Fichte hat es erlebt. Also die deutschen Idealisten haben das alle erlebt. Der Hegel vielleicht noch am abstraktesten, aber die drei auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr stark und sehr deutlich. Und man kann sagen, also dort ist eigentlich ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt dann für das Werk Rudolf Steiners, weil wenn ich dann dieses Ich-Erlebnis, also das im Denken einmal habe, dann kommt irgendwann die ganze Anthroposophie draus. Das ist nichts anderes. Das ist nur immer klarer und immer mehr auseinandergelegt. Aber das ist eigentlich in dem Urerlebnis, steckt es schon drinnen. Und das spürt man, diese gewaltige Kraft, die da drinnen steckt. Und es braucht dann immer ein ganzes Leben, um das in Details auseinanderzulegen und zu schildern. Aber da ist es eigentlich schon drinnen. Und in dem Moment, wo man das irgendwo erlebt, ist einem zum Beispiel die Unsterblichkeit der Seele klar. Dann weiß man, das Ich hat Kraft genug, das mitzunehmen. Und dieses Seelische so in den Griff zu bekommen und so mit seinem Wesen zu durchdringen, dass es diesen Schatz mitnehmen kann. Also da fängt das Ich wirklich aufzuwachen an, für sich selbst und sich selbst als geistiges Wesen zu erkennen. Das ist nicht so selbstverständlich, weil in den ganzen alten Religionen ist in Wahrheit da noch sehr wenig davon. Der Rede, also selbst bei den Hebräern geht es also um das Volks-Ich noch nicht um das individuelle Ich. Und in den orientalischen Kulturen, wenn ich ins Urindische oder so, oder überhaupt selbst teilweise heute noch ins Indische hinübergehe, hat man von dem keinen wirklichen Begriff, vom Ich. Man hat von den ganzen Hierarchien und dem Göttlichen, was da drüber steht, hat man sehr wohl einen reichen Begriff irgendwo. Aber dass das im Menschen drinnen, im Menschen, dieser Kern drinnen steckt, der eigentlich wesensverwandt ist mit dem da oben, mit der Trinität. Und insbesondere mit dem Christus. Dass das gleiche Wesens ist im Grunde. Und eigentlich einen unmittelbaren Zugang dazu hat. Das ist für den ganzen Orient im Grunde unvorstellbar bis heute. Es gibt immer wieder Ausnahmen natürlich, aber im Großen und Ganzen, das heißt, ist die Denkhaltung so, dass man sich das nicht vorstellen kann, sondern man hält das für eine Illusion. Es gibt nur das da oben und im Buddhismus zum Beispiel ganz zentrale Lehre, also die Illusion des Selbst soll man aufgeben. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und das heißt, für einen Buddhisten ist daher das Größte, im Nirvana aufzugehen, im sogenannten Nichts oder wie immer. Und nur, das haben wir eh schon oft besprochen, das ist eigentlich identisch mit der Quelle da oben. Weil über die kann ich nichts aussagen, nämlich aus dem Grund, weil es nichts auszusagen gibt darüber. Die ist nicht groß oder klein, nicht dick oder dünn, nicht rot oder grün oder sonst irgendwas, sondern es ist die Schöpferkraft, die alles, was nur denkbar ist, nur irgendwie denkbar ist, hervorbringen kann. Aber selber keines davon ist im Grunde. Sondern nur die Kraft hat, alles das zu schaffen, die ganzen Wesenheiten da zu schaffen, die ganze äußere Schöpfung zu schaffen, diese Schöpferkraft wohnt da drinnen. Aber die kann ich eigentlich mit keinem Wort irgendwie charakterisieren. Im Grunde, ich kann sie nur verfolgen und beobachten an den Werken, die sie hervorbringt. Und da sehe ich, wie sie sich entfaltet in der ganzen Weltentwicklung, also durch ihre Taten. Aber, und genauso wenig kann ich das Ich im Grunde fassen. Das ist nämlich genau das Problem. Da kann ich auch nicht sagen, das Ich, wie groß ist das, wie breit ist das, wie schwer ist das. Oder ich kann es eigentlich nur in seinen Taten verfolgen. Und da kann ich sehen, je schöpferischer es wird in seinem Tun, umso kräftiger ist dieses Ich bereits geworden. Und ich kann sehen, dass es auch manchmal Rückschritte gibt, dann wird es wieder schwächer in seiner
moralisch-geistigen Schöpferkraft, weil moralisches, geistiges ist da nicht zu trennen. Es ist immer etwas, was aus dem Gesamten heraus geschöpft ist, wenn man so will. Was Neues hereinbringt, aber was nie, das Ich bringt nie im Grunde nur so ein Einzelereignis herein. Es mag vielleicht an einem Punkt erscheinen, aber es ist etwas, was aus dem gesamten Kosmos geschöpft ist und daher im Einklang steht mit dem ganzen Kosmos. Es ist eigentlich so, man schnappt den ganzen Kosmos, führt ihn durch das Tor des Ich durch und dann kommt was raus. Aber da steckt im Grunde immer der Bezug zum Ganzen drinnen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das Ego tut. Das Ego hat immer nur so einzelne Reißzipfelstücke irgendwo heraus aus der Welt und bastelt aus dem irgendwas. Das kann aber nicht wirklich schöpferisch sein, sondern es nimmt vorhandene Bruchstücke sozusagen. Während das Ich eigentlich den ganzen, man könnte sagen, den ganzen Kosmos einatmet und dann ist was Neues wieder hervorbringt. Eigentlich den ganzen Kosmos in Wald, weil selbst wenn was nur hier erscheint, hängt es mit dem ganzen Kosmos zusammen. So mächtig ist das Ich eigentlich. Wo wir aus dem Ich tätig sind, verändern wir mit jedem schöpferischen Akt den ganzen Kosmos. Ein bisschen.
Schaffst du
ein ganz kleines bisschen.
Wenn ich jetzt irgendwas sage, ist das auch schon.
Ja. Ja, sofern es nicht bloß eben so arimanisches Gewohnheitsdenken ist, wo das Gehirn halt einfach weiterläuft, das produziert nichts.
Ja.
Das tut nichts. Aber wo das Ich tätig ist, greift es im Grunde in den ganzen Kosmos verwandelnd ein. Es kann gar nicht an, dass es den ganzen Kosmos ein bisschen. Egal wie klein der Beitrag ist, aber der ist nie lokal begrenzt in Wahrheit. Ich meine, er ist vielleicht sichtbar lokal nur für uns, klar. Wenn jetzt da ein Kunstwerk hervorbringt, dann hängt das Bild halt da an der Wand und da sehe ich es. Aber die Wirkung, die es für den ganzen Kosmos hat, die ist eben auch da. Die sehe ich halt nicht so ohne weiteres. Also das heißt, da stehen wir mit der ersten Seligpreisung, wenn wir uns also jetzt erheben und wieder von dem, was uns der Ahriman zu Tode gebracht hat, wenn aus dem die Auferstehung des Denkens erfolgt und das Ich es schafft, also das Denken einmal zur Auferstehung zu bringen, ein bisschen. Dann arbeiten wir aber eben auch an der Verwandlung des physischen Leibes dadurch. Weil nämlich insofern, als der physische Leib dann eben nicht mehr die Fessel ist, die uns also fesselt hier und verhindert, dass wir uns zum Geistigen erheben können. Also, das ist wirklich das, wo wir jetzt mittendrin stehen. Und jetzt ist die Frage, mit welcher dieser Schichten könnte das was zu tun haben. Also da ist es relativ eindeutig, dass das halt mit der obersten Erdschicht, mit der mineralischen Schicht zu tun hat, zu der letztlich auch unser physischer Körper, unser physisch-mineralischer Körper gehört. Das heißt, wenn wir unseren physischen Leib verwandeln, heißt es bis zu einem gewissen Grad, dass wir das Physische ein bisschen vergeistigen und befreien, ein bisschen befreien von der Wirkung der Stoffeskräfte, die drinnen sind. Aber das Stoffliche und das Physische ist nicht ganz das Gleiche. Das Physische hat was mit der Form, mit der Gestalt des Leibes zu tun, aber nicht mit seiner stofflichen Natur im Grunde. Wobei eben die Form auch die ganze innere Struktur betrifft. Also das heißt, wie alles zusammenpasst. Und das ist etwas, was, ja, wie soll man sagen, wir sagen nicht umsonst, der Mensch ist ein Mikrokosmos. Es ist ein, in verschiedenster Weise ein Mikrokosmos. Wir sind ein Mikrokosmos zum Beispiel in der Art, wie wir die Organe in uns tragen. Also das, weiß ich nicht, das Hirnkastel hat was mit den Mondeskräften zu tun, das Herz hat was mit den Sonnenkräften zu tun, die Nieren haben was mit der Venus zu tun. Es sind also verwandte Kräfte, die in den Planetensphären wirken, die wir auch in uns haben. So, nur durch das Ich haben wir es in einer individuellen Form in uns. Trotz allem. Es hat zwar jeder ähnlich gebaute Nieren, also es gibt, aber trotzdem hat es eine individuelle Nuance. Bis ins Eiweiß hinein sieht man, dass das eine individuelle Nuance hat. Darum sind Transplantationen zum Beispiel nicht so einfach, weil fremdes Gewebe abgestoßen wird. Also im Feinbau sozusagen gibt es Unterschiede, die es individualisieren, oder weiß ich nicht, die Fingerabdrücke, die berühmten oder so, das ist auch nicht bloß Zufall, sondern da ist eine individuelle Prägung drinnen. In den Gesichtszügen ist eine individuelle Prägung drinnen, in so vielen Dingen. Und das macht den Unterschied. Das heißt, wir sind dadurch zwar ein Mikrokosmos, aber ein ganz spezieller. Und wenn wir das also als Formgestalt uns jetzt denken, dieses Spezielle und ein bisschen losgelöst vom Stofflichen, das hat damit gar nichts zu tun, sondern die Formen, die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen den einzelnen Dingen, die machen es aus. Und wenn ich nur diese Gesetzmäßigkeit im Grunde hernehme, wie das Hirn mit der Leber, mit den Nieren zusammenspielt, und mir das Stoffliche wegdenke, dann kriege ich einen Begriff von dem, was eigentlich mit physischem Leib gemeint ist. Und dann sehe ich, dieses Gebilde könnte ganz anders auch erscheinen, weil das könnte genauso gut, wenn ich es jetzt riesengroß mir denke, erscheint es wie ein ganzes Planetensystem. Dann habe ich dasselbe. Dann ist das, was unser Herz ist, ist dann die Sonne und die Nieren sind jetzt ein venusartiger Planet und so weiter. Das heißt, jeder Mensch hat in sich eigentlich die Möglichkeit, in seinem physischen Leib ein ganzes Planetensystem zu werden. Weil man muss ja denken, weil wir schon von Auferstehung gesprochen haben, was heißt denn das jetzt überhaupt? Kann sich ja kaum mehr was vorstellen darunter, was Auferstehung sein soll. Also die Theologen haben alle wenigstens. Sie geben es wenigstens ehrlich zu, dass sie keine Ahnung haben. Sie sagen ja, es wird ein unverweslicher Geistleib sein. Das ist richtig, aber sehr aussagekräftig ist es auch noch nicht. Aber jetzt können wir uns ja die Frage stellen, wie wird das sein, also wenn die Auferstehung ist. Erstens einmal, wenn wir einrechnen, die verschiedenen Inkarnationen, schon mal die Frage, wie schaut der aus? Ist der jetzt männlich, ist der weiblich? Weil man hat beide Arten von Inkarnationen durchgemacht. In einer Inkarnation war ich dick, in einer anderen war ich lang und dünn. Ja, fix, wie schaut der jetzt aus, der Auferstehungsleib? Ja gut, aber er ist unverweslich. Und, ja, aber wie? Und welchen Sinn macht das jetzt? Ist er Geistleib? Hat der jetzt Füße oder wie ist das? Wie ist das mit den Füßen? Jetzt habe ich aber eigentlich gar keinen so einen Erdplaneten, wie wir jetzt haben. Wozu brauche ich die eigentlich? Also ist eine schwierige Frage, wie schaut der Auferstehungsleib aus oder welche Metamorphosen kann der durchmachen? Ein gewisses Beispiel hat man ja schon am Christus, wie es auch in den Evangelien geschildert wird. Da erscheint er am Anfang schon in menschenartiger Gestalt, sagen wir mal so, aber interessanterweise so, dass ihn die Maria Magdalena zuerst nicht erkennt und die Jünger ihn nicht gleich erkennen, weil mit zwei Jüngern, da die Emmaus-Jünger, mit denen geht er ein Weih spazieren und dann geht er ins Haus hinein mit ihnen und nimmt das gemeinsame Abendmahl und dann erst erkennen sie ihn. Was doch ungewöhnlich ist, wenn man Menschen ein paar Tage vorher gesehen hat und jetzt erkennt man ihn überhaupt nicht. Und doch wirkt er auf sie wie ein Mensch wie du und ich. Also das ist eine der möglichen Formen, wie der Auferstehungsleib erscheinen kann. Aber so bleibt er ja auch beim Christus nicht sehr lange, sondern Es kommt ja dann die Himmelfahrt, wo sich also diese Christuserscheinung, naja, in die Wolken erhebt, wie man so schön sagt, oder so mächtig oder so groß wird, dass er sich mit der ganzen Erdensphäre verbindet. Dann ist nämlich der Auferstehungsleib im Grunde die ganze Erde. Da, so. Deswegen ist es trotzdem immer genau dasselbe physische Leib. Er kann äußerlich also sehr unterschiedlich in Erscheinung treten, aber er hat diese inneren Beziehungen zueinander, die machen es aus. Die machen den eigentlich physischen Leib aus. Also nicht die stoffliche Erscheinung, ob die klein, groß, schwer, leicht oder sonst was ist, das ist nicht das Wesentliche daran. Wichtig ist also diese ganze Struktur, die drinnen ist sozusagen, die wird bewahrt. Und eben wenn wir jetzt heute daran arbeiten, unser Denken ein bisschen zu vergeistigen, dann arbeiten wir zugleich auch an dem Physischen. Es geht gar nicht anders. Das heißt, wir befreien eine Spur des Physischen auch von dem Stofflichen. Und das ist tatsächlich wirklich ganz real der Anfang der Auferstehung. Im Physischen. Ganz real. Das ist noch ganz, ganz fein. Also so viel steckt in der ganzen ersten Seligpreisung drinnen. Und das bedeutet aber auch, dass wir als Menschheit insgesamt dadurch aber auch die ganze mineralische Erde umwandeln. Letztlich. Die hängt mit uns zusammen. Weil es ist eben auch das Bild falsch, wenn ich sage, unser physischer Leib, der steht da drauf oder der steckt da drin, halt im Sumpf ein bisschen. Wir hängen eigentlich mit dem Ganzen zusammen. Auch bis in den physischen Leib hinein hängen wir mit dem Erdganzen zusammen. Das heißt, unser physischer, auch unser physisch-stofflicher Leib, um es jetzt noch präziser zu sagen, ist nicht denkbar unabhängig von diesem Ganzen, was unsere Erde und unser Erdinneres ausmacht. Man könnte nicht einfach den Menschen, der Mensch hätte nicht entstehen können, wenn man den jetzt nur vorstellt, ich setze den irgendwo auf einen anderen Planeten hin. Dort hätte er in der Art nicht entstehen können, dann wäre er anders geworden. Weil er hängt mit in seiner Entstehung mit diesen Kräften zusammen. Ja, natürlich, jetzt kann ich ihn loslösen davon, kann sogar, weiß ich nicht, mit dem Raumschiff zum Mond fliegen oder was. Und bleib immer noch Mensch. Aber in seiner Entstehung hängt er mit dem ganzen Erdplaneten zusammen. Und das heißt mit der ganzen Struktur des Erdplaneten. Und umgekehrt. Wenn sich da was ändert drinnen, hat es einen Einfluss auf den ganzen Erdplaneten. Also wenn wir da vergeistigend arbeiten, so wie wir vorhin sagten, es hat eigentlich auf den ganzen Kosmos eine Wirkung, aber es hat ganz speziell auch eine Wirkung eben auf unserer Erde. Da ist die stärkste Wirkung sogar vorhanden. Und das heißt, mit jeder geistigen Entwicklung arbeiten wir auch an der Vergeistigung des Erdplaneten und bereiten uns dadurch im Grunde selber die nächste planetarische Inkarnation vor. Also das heißt, das ist ja die Geschichte alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt Erdentwicklung und dann wird kommen das, was die Apokalypse das neue Jerusalem nennt oder was Steiner dann auch nennt, den neuen Jupiter. Also das heißt, irgendwann wird das Ganze, der ganze Kosmos, so wie wir ihn jetzt kennen, vergeistigt werden, das heißt ins Nichts verschwinden für den äußeren Anblick und ein neuer Kosmos wird geboren werden, der aber die Früchte der jetzigen Erdentwicklung trägt und wo wir unsere Entwicklung fortsetzen werden. Und da wird eben eine Rolle spielen, wie wir namentlich auch das alles vergeistigt haben werden. Wie wir da mitgewirkt haben. Weil wir sind das entscheidende Glied, das mitbestimmt, also wie das ausschauen wird. Wir haben sehr viel Hilfe dabei, aber die eigentliche Richtung, kann man sagen, bestimmen wir. Das ist unser Ich. Dass das, oder jetzt das, die Ichi aller Menschen zusammen. Da kommt es also wirklich, geht es um die menschliche Gemeinschaft auch. Also die weltweite Gemeinschaft. Und daher ist jetzt, wird immer drängender das große Problem, können die Menschen ihr Ich erfassen und es als etwas Geistiges erkennen und die Aufgabe erkennen, die sich ihnen damit stellt, oder nicht? Und das für die ganze Menschheit letztlich. Also das heißt jetzt nicht, eine Religion ist richtig und eine ist falsch, oder so, das will ich jetzt gar nicht hinaus, aber alle müssen erkennen den Ich-Impuls letztlich. Und wenn es viele nicht erkennen, wird etwas in der Gesamterde nicht so verwandelt werden, wie es verwandelt werden könnte. Das heißt, es wird uns was abgehen auf der nächsten planetarischen Inkarnation. Das heißt, die wird schlechter und unharmonischer ausgebildet sein, als wenn sehr viele Menschen es schaffen, durch ihr Ich an dem zu arbeiten. Und das sind halt die Punkte, wo wir wirklich besonders jetzt auf den Ahriman als Widersacher stoßen. Mit dem Hintergrund der Asuras schon, weil die sowieso an das Ich heranwollen. Das ist heute unsere Zeit. So viel einmal zur ersten Seligpreisung. Zweite. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oder es heißt auch, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das Leid, die Trauer, hängt von ihrer Wurzel her mit dem Ätherleib zusammen. Man könnte sagen, Leid, ne, der hat das nicht was mit dem Astralleib oder so zu tun, weil Ätherleib, das ist ja nicht so bewusst, aber die Wurzel liegt im Ätherleib. Die Wurzel aller Leiden liegt dort, also da funktioniert dort etwas nicht zum Beispiel. Und es geht also jetzt darum, dass der Ätherleib also als solcher gereinigt wird. Weil das Erste ist also, hängt eh sehr eng zusammen mit dem, was wir jetzt besprochen haben. Also wir müssen jetzt einmal überwinden den Widerstand des Physischen, wir müssen aber jetzt auch als nächstes stärken die Ätherkräfte. Dass sie wirkliche Lebenskräfte werden, dass sie nicht nur Lebenskräfte, sondern zugleich auch Liebekräfte werden. Das ist ganz interessant. Steiner nennt den Ätherleib auch den Liebeleib. Liebe ist nämlich nicht bloß eine Empfindung im Astralleib, sondern eine lebenschaffende Kraft. Das ist was viel, viel Tieferes. Und genauso wie unser Denken nicht bloß was Astralisches ist, sondern auch im Ätherischen vor allem drin. Es ist eine wirklich bildende, lebendige Kraft. Daher hat die Art, wie wir denken, zum Beispiel sehr wohl Einfluss auf unsere Gesundheit auch. Das ist nur so als nebenbei bemerkt. Und das wird einmal die Zeit kommen, wo man wieder oder auf neue Art wieder einfach aus dem Bewusstsein heraus geistig heilen wird können. Und man kann ja äußere Mittel brauchen, die sind im Prinzip ja nichts anderes, Heilmittel sind im Grunde nichts anderes, als dass sie gewisse Ätherkräfte uns zuführen oder die Bildung gewisser Ätherkräfte anregen in uns. Wir werden irgendwann in Zukunft wieder so weit kommen, dass aus dem Ich heraus die Ätherkräfte so ergriffen werden, so durchgeistigt werden, dass sie wieder Lebenskräfte sind und auch eingreifen, in den Ätherleib eben lebendig machend, heilend eingreifen darin und störende Einflüsse eben überwinden können. Und das ist genau das, was im ersten Mysteriendrama von Steiner, da gibt es ja dieses
Vorspiel, das ist das Schöne. Also da sind die zwei Damen, die Sophia und die Estella. Die Sophia hat sich halt mit Geisteswissenschaft beschäftigt und die Estella eben nicht, und die kommen immer ein bisschen in Streit. Und die Sophia sagt aber dann, du kannst eben nicht verstehen, dass wir nicht bloß von Gedanken reden, sondern wir sprechen von lebensschaffenden Kräften, die in die Wirklichkeit eintauchen und dort wirklich etwas verändern, etwas tun. Das tun nämlich genau diese alemannischen Gedanken nicht, oder sagen wir, wenn nur im zerstörerischen Sinn. Also sie tun nämlich schon was, aber sie zerstören eigentlich nur etwas. Aber die wirklich aus dem Geistigen geschöpften Denkkräfte allein sind reale Kräfte. Und man merkt es. Man merkt es schon an den Menschen, die sich mit Geistigem beschäftigen und wirklich ein geistiges Denken entwickeln. Die sind nicht nur bloß gescheit und wissen mehr als andere, sondern es ändert sich etwas in ihrem Leben. Und es ändert sich auch dahin, dass sie zum Beispiel dann mit Schicksalsschlägen anders umgehen können und so weiter. Das ist nicht nur Theorie sozusagen, sondern das ist etwas, was eine Wirkung auf ihr Leben hat. Und im Grunde müsste Anthroposophie dorthin führen, dass das also so eine Wirkung im Leben hat. Also was uns oft daran hindert, ist, dass wir es halt viel zu intellektuell nehmen, weil natürlich kann ich sagen, aha, was hat der Steiner geschrieben? Aha, sehr interessant, das merke ich mir jetzt, das ist gescheit. Und dann kann ich das bei jeder Gelegenheit erzählen, was Steiner da gesagt hat und dort gesagt hat. Dann habe ich es halt mit dem Intellekt erfasst, dann ist es aber sicher keine Lebenskraft geworden. Sondern Lebenskraft ist es dann geworden, wenn es für mich eine Anregung ist, selber schöpferisch ähnliche, damit verwandte Gedanken hervorzubringen. Das heißt, ich merke mir nicht einfach, was der Steiner gesagt hat, sondern es ist mir eine Anregung, solche Gedanken selber zu formen. Dann sind sie erst meine. Und dann sind sie wirksam. Dann wirken sie in mir und dann wirken sie auch auf andere. Ohne sie unfrei zu machen deswegen. Aber dann ist es etwas, was ich sozusagen als Kraft auch geben oder schenken kann. Mit dem Intellekt kann ich eigentlich nichts schenken, da kann ich im Grunde die Leiter schlagen damit. Naja, da spucke ich intellektuelle Begriffe aus, die Stillbirnen drüber. Und im Grunde sind sie unverdaulich. Weil, wenn ich mit dem Intellekt etwas weitergebe, erwarte ich, dass der andere das eins zu eins so aufnimmt. Und wenn ich jetzt merke, aha, ja, er kann das auch so erzählen, richtig, jetzt hast du es verstanden. Das ist es überhaupt nicht. Ein lebendiger Gedanke ist eine Keimkraft, das ist wie ein Samenkorn, das ich dem anderen gebe und sage, aufziehen musst du das selber. Und was daraus wird, ob das ein blühender Garten wird oder ob das verdorren wird, das liegt an dir. Es wird schon aus einer, weiß ich nicht, aus einem Liliensamen wird eine Lilie werden, aus einer Lilienzwiebel. Aber wie sich die entfaltet, wie reich oder weniger reich, das liegt an dem, der es entgegennimmt und wie er es pflegt. Dann funktioniert es. Also das heißt, ich kann nicht einfach tote Gedanken weitergeben in dem Fall. Das dürfte Anthroposophie nie sein. Das sollte eine Anregung sein. Also das heißt, Mut selber nachzudenken, Mut auch vor allem immer zu haben dort, wo ich sage, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das ist immer sehr fruchtbar, wo man merkt, ja, ich kann den Satz jetzt schon nachsagen, aber weiß ich wirklich so genau, was damit gemeint ist? Na, das ist vielleicht ein Problem, mit dem ich 10, 20 Jahre herumrenne, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, diese lebendige Auseinandersetzung macht unheimlich viel aus. Dann ist, also, und dafür soll eigentlich diese zweite Seligpreisung sein. Selig sind die, die da Leid tragen. Also dieses Leid tragen heißt nämlich auch diese ganze Unordnung, dieses ganze Chaos, das teilweise im Ätherleib heute vorhanden ist, zu erleben, zu ertragen, und zu wissen, aber ich kann aus meinem Ich heraus da was verändern drinnen. Daher ist es ja so, wodurch hängt unsere Sterblichkeit, unser Kranksein überhaupt zusammen, als Folge des Sündenfalls? Na, das hängt auch damit zusammen, dass im Ätherleib alles Mögliche durcheinander gebracht ist. Und das müssen wir erst in Ordnung bringen. Das erste Zipfel, was wir merken, ist eben, wenn in Form unserer abstrakten Gedanken Splitter davon ins Bewusstsein kommen. Die der Ariman da herausholt, das sind sowieso die, die schon sehr, sehr schräg sind. Das sind die toten Gedanken, die wir haben. Und das muss man einmal erleben, wie tot die abstrakten Gedanken sind. Und wie notwendig es ist, die zu beleben, die lebendig zu machen. Das heißt, nicht starr festzuhalten, sondern sozusagen jederzeit bereit sein, das wieder einzuschmelzen und neu wachsen zu lassen. Dann spürt man, unter Garantie spürt man dann, wie an Lebenskräfte zufließen. Das sind Kräfte, die das Leben fördern, das eigene einmal. Aber nicht nur das eigene, sondern interessanterweise, man merkt sofort an der Umgebung. Oder sehr bald zumindest. Die Ätherkräfte hängen zum Beispiel auch sehr, sehr stark mit dem sozialen Leben zusammen. Man sagt ja, wir leben zusammen irgendwo in einer sozialen Gemeinschaft. Wir teilen bis zu einem gewissen Grad das Leben. Das hat vor allem auf der Ebene spielt das eine Rolle. Das spielt sich nicht ab auf der Ebene der abstrakten Gedanken, sondern da müssen es Lebenskräfte sein. Man kann abstrakt sagen, ja, ich liebe euch alle. Aber kann ich nicht ausstehen in der Praxis. Ich kann nicht, weil das, den mag ich nicht und den nicht. Und der sagt immer so ein Blödsinn. Und aber abstrakt kann ich gern sagen, also ich liebe alle, aber es funktioniert halt nicht. Im Gegenteil, der Verstand wieder einmal ist eigentlich das Asoziale, der trennt. Da kommt die Diskussion, nein, ich sehe das anders, ich bringe dieses Gegenargument. Sofort eine Zersplitterung. Der lebendiges Denken ist der Wille zu gestalten. Da kommt ein, was von dem kommt was, und jetzt gestalten wir gemeinsam was ganz Neues vielleicht daraus. Es steht noch nirgends, weiß noch keiner, aber es entsteht gemeinsam etwas ganz Neues. Und man ist bereit, die Impulse von allen einmal aufzunehmen, und im Zuge des Gestaltungsprozesses zeigt sich dann eh, was man verwenden kann und was man vielleicht nicht verwenden kann. Und das ist dann nie ein Mehrheitsbeschluss oder so, man sagt, die haben Recht und die haben Unrecht, sondern wo eigentlich von jedem was einfließt, sozusagen. Und man gemeinsam was Neues gestaltet, dann liegt es. Also, das heißt, das ist diese zweite Seligpreisung hängt sehr stark auch mit der Gestaltung des Sozialen zusammen. Also von Menschengemeinschaften.
Der Lichtleib?
Ja.
Ist das auch der Ätherleib?
Ja, auch. Man kann es Lichtleib bezeichnen, das ist er auch. Und in seiner höchsten Form ist er eben auch, aber in der Liebe Leib. Und Liebe Leib in dem Sinn, dass er eben wirklich absolut lebensspendend dann ist. Ich meine, das ist natürlich eine lange Entwicklung, aber da liegt alles drinnen. Also das heißt, von diesem Ätherleib, von einem Ätherleib, der diese Kräfte entwickelt, gehen wirklich heilsame Wirkungen aus. Heilsame Wirkungen im Sozialen, heilsame Wirkungen aber auch bis in die Gesundheit hinein. Das ist natürlich heute höchstens ansatzweise möglich. Das ist also mit wenigen Ausnahmen. Aber man merkt auch da, also selbst auch bei Anthroposophen merkt man sofort den Unterschied, ob es einen aus dem Verstand macht oder ob es lebt. Innerlich lebt, das merkt man sofort. 10 Kilometer im Grunde. Und dorthin sollte man kommen. Also weil es da auch heißt, dem selig sind die Trauernden, dann vielleicht so als etwas dazu zu sagen, das noch, Zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt, mit dem man sehr nahe Beziehung hatte oder vor allem mit dem man zusammen gelebt hat, dann ist das eben eine sehr starke ätherische Beziehung auch, also die sehr stark auf der ätherischen Ebene ausgebildet ist. Und wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann bedeutet das natürlich ganz große Umgestaltung im Ätherischen, weil sein Ätherleib löst sich jetzt auf in die Äthersphäre. Und das heißt, das ist einmal mit einem großen Einschnitt verbunden, den muss man sich auch stellen. Da kann ich genauso gut wissen, also ja, ich bleibe aber verbunden mit der Individualität, die ins Geistige geht, das ist das eine, aber deswegen bleibt trotzdem der Verlust im Ätherischen zunächst einmal da. Und weil der Ätherleib geht ein, innerhalb sehr kurzer Zeit, also diese 3 Tage nach dem Tod etwa, geht in die Ätherwelt ein, verbindet sich damit. Dann sind dort schon auch irgendwo die Ätherkräfte, nur sie sind jetzt also ganz universale Kräfte geworden. Und das ist also nicht so ohne weiteres möglich, die im Alltagsleben hereinzurufen sozusagen. Das ist nicht einfach jedenfalls. Und das heißt, das ist die berechtigte Seite der Trauer oder des Schmerzes, die da ist, weil ein großer Teil von Ätherkräften jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Und dem muss man sich erstellen und das muss man auch bewältigen. Daher kann das bis zu gesundheitlichen Problemen und dergleichen führen. Aber es wird ausgeglichen oder kann natürlich ausgeglichen werden, dadurch, dass man die Verbindung mit dem geistigen Wesenskern des Toten hält, der ganz andere Kräfte jetzt von da hereinschicken kann und jetzt zwar nicht unmittelbar den ätherischen Verlust ausgleichen kann, aber mir helfen kann, durch die Verbindung in meinem Ätherleib entsprechende Kräfte zu entwickeln. Weil alles das, was der Mensch im Erdenleben, im Ätherischen entwickelt hat, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, was er an ätherischer Schaffenskraft drüben hat. Und gerade wenn ich mich mit dem Toten verbinde, kann er mir eigentlich sozusagen Anregungen dazu geben, mein Ätherisches viel stärker zu bearbeiten. Was ich alleine noch gar nicht könnte, weil Gott, dafür ist also unsere Kraft im Irdischen deutlich schwächer als im Zustand zwischen, also nach dem Tod und einer neuen Geburt, da ist diese Kraft größer. Also wir sind halt so, dass wir auf Erden mehr im Physischen arbeiten und im nach dem Tod sehr stark im Ätherischen auch arbeiten. Daher arbeiten wir mit dann eine Zeit lang nach dem Tod an der ganzen Umgestaltung der Pflanzenwelt, der Lebenswelt überhaupt. Man fragt sich, warum verändert sich die Erde, warum gibt es andere Pflanzen, andere Tiere, man sagt halt Evolution und Zufall oder wie. Ja, es fällt eh was zu, namentlich nämlich aus der Welt der Toten, die arbeiten mit. Die arbeiten mit, weil sie sich damit eigentlich vorbereiten, ein entsprechendes Umfeld für eine nächste Inkarnation, die dann, weiß ich nicht, wie viel später vielleicht erfolgt. Aber das kosmische Maß wäre ja so ungefähr 1000 Jahre zwischen den Inkarnationen. Es ist heute in der Regel viel, viel enger, weil offensichtlich unsere Zeit halt so wichtig ist, dass alle sich herdrängen und die alle miterleben müssen. Also es staut sich. Es schaut nur für uns unten so triste aus. Es ist offensichtlich eine sehr wichtige und sehr entscheidende Zeit, unsere Zeit. Eine Zeit, in der sehr viel möglich ist. Das ist der Grund, warum sie jetzt so viele Menschen in die Inkarnation drängen. Aber das heißt, wir sind eigentlich aber im Leben nach dem Tod also stärker darin, also die Ätherwelt zu bearbeiten, die Ätherkräfte zu nützen. Auch mitbedingt dadurch, dass wir den Ballast da einmal abgelegt haben, für eine Zeit zumindest, bis zur nächsten Inkarnation. Aber wenn ich mich mit dem Toten verbinde, dann kann er mir jedenfalls Impulse geben. Und ich habe sozusagen Einfälle, wenn man so will, in meinem Denken, die ich nicht ohne ihn haben könnte. Ich lasse mich trotzdem ganz frei, ich kann sie annehmen oder nicht annehmen und ich kann es verändern oder was. Aber es kommen sozusagen reifere Gedanken, sprich lebendigere Ätherkräfte herein, als ich sie hier im Irdischen bilden kann. Daher, das ist einer der Dinge, die so fatal sind heute ja an der Theologie oder so, dass man eben von Unsterblichkeit der Seele oder von dem allen nichts mehr wissen will, weil man damit im Grunde verhindert, dass eine konkrete Beziehung zu den Toten entsteht. Nicht nur, ich denke halt öfters an sie, das ist schon gut, aber im Grunde, wenn ich nicht sozusagen ein Bewusstsein davon habe, dass der Tote ja real vorhanden ist und dass das nicht nur meine Erinnerung ist, sondern dass er real vorhanden ist, dann wird es auch sehr schwer, von ihm Kräfte zu empfangen und dass da ein wirklicher Austausch stattfindet. Und gerade das Leben der Menschen auf Erden oder eben gerade nicht auf Erden ist eigentlich auf diese Zusammenarbeit angelegt, von Haus aus. Dass dieser Austausch da ist, also dass die auf Erden Lebenden sich verbinden mit den Toten, dadurch bestimmte Kräfte hereinbringen ins Erdenleben, die gut sind fürs Erdenleben, die wir aber, wenn wir nur allein unten stehen würden, nicht aufbringen könnten. Sondern die erst reifen müssen in dem sozusagen vom stofflichen befreiten Zustand. Das wäre heute oder ist heute also ganz besonders wichtig, das müsste eigentlich in der näheren Zukunft so etwas ganz Selbstverständliches sein, dass man sagt, jeder Mensch geht mit seinen, es sind ja nicht viele, es sind ein paar Tote, denen man ganz nahe steht, mit denen man, die bilden die Brücke eigentlich, die bilden die Brücke in die geistige Welt in Wahrheit. Und das müsste man spüren. Und die Toten leiden natürlich auch sehr stark darunter, wenn sie hier unten keine, wie soll ich sagen, empfangsbereiten Menschen finden. Man darf sich das natürlich nur nicht immer so kindisch einfach irgendwo vorstellen, so dass man sagt, jetzt habe ich die Vision vom Pepe-Onkel vor mir oder so. Das muss es nicht sein. Es ist einfach oft, muss man nur wach sein für bestimmte Gedanken, die hereinkommen. Und denen merkt, wenn man aufmerksam genug ist, merkt man, hoppla, wo ist der her? Von mir war der jetzt aber nicht. Und dann kommt man schon auf die Spur irgendwo. Und vor allem, man erkennt dann an der Qualität des Gedankens, was das noch wichtiger ist, was man damit tun kann. Und man verschlaft ihn nicht. Es blitzt so viel herein und wir verschlafen es. Es ist flüchtig und ist schon wieder weg. Mehr ist es zunächst nicht. Also man darf sich nicht ein spektakuläres Erlebnis jetzt vorstellen. So, jetzt kommt der große, das Nachtgespenst. Das ist eine materialistische Vorstellung dann. Und ansonsten sind die Gespenstergeschichten bei den Engländern sehr verbreitet, weil die halt sehr, sehr materiell denken. Also muss der Geist auch sehr materiell sein. Also kommt er im Nachthemd nach Möglichkeit. Das kommt nicht. Er kommt in Form von flüchtigen Gedanken, die aber tief bedeutsam sein können. Und ich muss nur schnell genug sein, ihn zu erhaschen. Und auch unbefangen genug sein, ihn aufzunehmen. Ja, erhaschen ist auch deswegen so schwer, weil das eben in der Regel nicht Gedanken sind, die unserer Gedenkgewohnheit entsprechen. Sie fallen aus der raus. Die Denkgewohnheiten hängen sehr viel mit dem Herrn Ahriman zusammen, wo unser Gehirn selbstständig denkt. Das haben wir eben heute zu einem gewissen Teil schon. Und die Gefahr besteht, dass das immer mehr ist. Wenn das immer mehr wird, dann kommt nichts mehr von den Toten herein. Dann kommt nämlich nicht einmal von unserem eigenen Ich was herein. Weil in Wahrheit das Ich, selbst wenn wir sagen, wir sind jetzt inkarniert, aber das Ich ist eigentlich gar nicht drinnen. So einfach kann man das gar nicht sagen. Wir sind eigentlich mit dem Ich, sagen wir sowieso, in der geistigen Welt. Das hat nur seine Wirkungen da drinnen und gestaltet da drinnen. Aber eigentlich bleibt das wirkliche Ich im Geistigen. Es ist was rein Geistiges, also bleibt es auch rein Geistigen. Inkarnation heißt nur, jetzt gestalte ich da was bis ins Physische hinein, den Leib, den gestalte ich durch. Und je mehr ich das tue, desto mehr sagt man, das Ich hat sich inkarniert. Aber eigentlich ist es in derselben Welt, wo die Toten auch sind. Aber von dem wissen wir ja nichts.
Das ist das Problem. Wir wissen immer nur das, was uns der Ahriman zurückspiegelt. Das heißt, was wir uns denken darüber. Denken nämlich im gehirngebundenen Verstandesdenken. Was alles andere verschlafen. Also. Und die Gedanken der Toten sind eben gerade dort nicht, wo das Hirndenken ist. Dort kommen sie nicht hin. Sondern sie sind dort, wo das wirkliche Ich ist. Wo das wirkliche Ich zumindest im Ätherischen formt. Und wenn wir uns selber dort erleben, wie wir durch unser Ich lebendige Gedanken formen, dann ist es genau dieselbe Welt, in der auch uns die Toten ihre Gedanken schicken. Und die lebendigen Gedanken sind aber so charakteristisch, so, die tragen einen totalen Stempel der Individualität. Das heißt, man kommt dann sehr bald zu dem, da ist ein allgemeines Weltendenken, das herumsaust, sondern man merkt dann sehr bald, jeder Gedanke hat einen anderen Charakter, da steht ein anderes Wesen dahinter. Ob man das jetzt gleich erkennt, welches das ist, ist ein anderes Kapitel. Das ist alles für uns heute schwierig, nicht leicht, aber da herankommen.
Man braucht ein bisschen Mut.
Man braucht Mut, ja, man braucht Mut. Und vor allem muss man auch völlig illusionsfrei herangehen. Also, weil genauso schlecht wie, das glaube ich nicht, das ist ein Blödsinn, genauso schlecht ist, ich will das erleben. Und bei jedem Augenblick schon glaubt, da war da nicht was. Das sind dann nur irgendwelche Fantasievorstellungen. Also man muss auch viel warten können. Weil es passiert dann meistens dann, wenn man es nicht erwartet. Dann kommt irgendwas. Aber wenn man sich einmal mit dem Gedanken als solchen, dass sowas möglich wäre, vertraut macht, und selber sich übt im bisschen lebendiger Denken, nicht so starr Denken, dann wird man irgendwann ganz leise irgendwas bemerken.
Ich habe einmal folgende Geschichte gehört.
Ja.
Hatte ich jetzt Raum hier?
Bitte?
Hatte ich jetzt Raum hier?
Ja.
Ein Beispiel.
Ja, natürlich.
Eine gute Bekannte von mir hat mir Folgendes erzählt.
Ja.
Sie hatte Freunde, das war ein Ehepaar, und
ja,
diesen Freunden war sie sehr verbunden.
Ja.
Diese Freunde, die hatten die Merkwürdigkeit an sich, dass sie oft miteinander stritten.
Ja.
Das passiert ja
manchmal. Das kommt vor, ja.
Und diese, meine Bekannte, die konnte da ganz schlecht damit umgehen. Da wurde es immer ganz anders, wenn die miteinander stritten.
Ja.
Die drei Menschen verbrachten aber viel Zeit miteinander. Und eines Tages ist ihr eingefallen, dieser einen Person, die mit den zwei anderen befreundet war, deren Mann war schon vor Jahren gestorben.
Ja.
Und sie hat zu ihrem Mann diese Beziehung jahrelang treulich gepflegt,
jeden
Tag.
Ja.
Hat dieser verstorbenen Seele vorgelesen aus dem Neuen Testament.
Ja.
Hat alle möglichen anthroposophischen Dinge, die ihr einfach hin ihr dargereicht. Und in diesen Streitsituationen, wo sie sich so unwohl fühlte, kam sie, als sie eines Abends wieder bei sich zu Hause war, auf die Idee, ihren verstorbenen Mann zu fragen.
Mhm.
Und zwar hat sie das so gemacht, so hat sie erzählt, sie hat gefragt ihren Mann,
ja,
kann ich dir jetzt eine Frage stellen?
Ja.
Und das hat sie dreimal wiederholt,
diese Frage. Ja.
Und hat gewartet, was da eigentlich von der anderen Seite kam. Und es kam nichts. Und das hat sie genommen für ein Signal, sie kann jetzt die Frage stellen.
Mhm.
Und dann hat sie gefragt, kannst du mir bitte einen Hinweis geben, was ich in diesen schwierigen Situationen, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, was ich da tun kann. Mhm. Ich möchte jetzt von dir bitte nur einen Hinweis.
Ja, 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 ja.
Und dann kam die Antwort, setz dich jetzt ruhig hin, schlage irgendein Buch auf. Und was du dort liest, das ist mein Hinweis. So, diese Frau setzt sich ruhig auf den Rand ihres Bettes, greift ins Bücherregal, was da oben war, holt heraus das Neue Testament, schlägt es auf, Johannes 15, und da steht diese schöne Geschichte oder die schöne, der schöne Inhalt, den der Christus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater ist der Weingärtner. Das liest sie und dann kommt sie an die Stelle, wo es heißt, ich gebe euch eine Botschaft. Und der Christus sagt, liebt euch untereinander. Liebt euch untereinander. Das wird dann noch ein paar Na, das hat sie gelesen. Und dann hat sie sich überlegt, was tue ich jetzt mit dieser gewaltigen Botschaft, die da so kommt?
Ja.
Wie kann ich das in mein tägliches Leben und vor allen Dingen auch in meine Beziehung zu diesen zwei Freunden, wie kann ich das anwenden? Ich werde denen abendlich, so wie ich dem eigenen Ehepartner jahrelang etwas vorgelesen habe, ich werde das den Ichen vorlesen. Die brauchen überhaupt nicht in der Anwesenheit. Und das hat sie ein ganzes Jahr lang auch treu gemacht.
Ja.
Und dann war das Erstaunliche, so hat sie erzählt, dass sie in den Situationen, wo es dann so konfliktuös wurde und sie so ohnmächtig war vorher, sie konnte das aushalten, sie konnte, sie sagte gar nichts, sie sagte überhaupt nichts dazu inhaltlich, sondern sie trug das mit einer Art von Gelassenheit, die sie bis dato
nicht hatte.
Also, das ist im Leben passiert, das
habe ich
und diese Betreffende schon überhaupt nicht, das wurde erzählt. Und ich finde das eine gewaltige Geschichte, ja?
Ja, absolut. Absolut, ja, ja. Das ist.
Und ich denke, dass es viel mehr solcher,
solcher Situationen gibt,
als wir wissen.
Ich meine, es gibt genug, was sowieso, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, was wir eh aufnehmen dann und tun auch und nur gar nicht mitkriegen, dass, was sagt halt dann instinktiv das Richtige tun. Und da kriegen wir halt überhaupt gar nicht mit, von wo das kommt. Und
ich glaube, dass wenn Menschen miteinander solche Beziehungen pflegen und aufbauen, dass es möglich wird, in so einem Vertrauensraum solche Dinge sich zu erzählen, dass da, das wird bemerkt in der geistigen Welt.
Es wird absolut bemerkt, absolut, nein, das wirkt auch und es ist eben heute die Zeit, wo das einfach bewusster werden sollte und müsste, weil sonst wird es nie mehr lange funktionieren. Es funktioniert nur ein bisschen, weil es kommen solche Dinge herein und eben vieles läuft eh nur deswegen, weil solche Dinge hereinkommen, ohne dass die Menschen irgendwie mitkriegen. Ich meine, sie machen halt dann sozusagen instinktiv das Richtige oder irgendwas, was funktioniert, aber sie wissen eigentlich gar nicht, warum sie es tun und woher das kommt. Nur die Gefahr ist eben groß, dass uns der Herr Arimann jetzt primär mal immer mehr abschneidet von dem. Und dann wird es unbewusst nicht mehr hereinkommen.
Naja, aber in diesem Fall, den ich da versucht habe zu beschreiben, da ist ja eine ganz
bewusste... Ja. Da ist es ganz bewusst.
Darf ich jetzt?
Ja, na, das ist auch also sozusagen das Modell für die Zukunft, sage ich mal. Ich wollte nicht sagen, es gibt heute schon noch solche Wirkungen, ohne dass sich die Leute dessen bewusst sind und die, ohne den wird im Sozialen noch vieles noch viel, viel schlechter funktionieren. Also ich habe gar keine Ahnung, wie viel da noch immer noch an Impulsen hereinkommt, also die manche Spitzen abfedert. Aber nur das, dass es unbewusst einfach passiert, wird nimmer sehr lange funktionieren. Das ist die große Befürchtung. Weil es funktioniert eben einfach nur mit einem Teil des Bewusstseins oder des Denkens, das eben nicht vom Arimann gefesselt ist an das physisch-stoffliche. Und das schreitet aber immer mehr voran, weil dort kommt es einfach nicht herein.
Das ist gewissermaßen das Alte. Und was mir an dieser Geschichte so beeindruckt hat, der Mut, den diese Frau aufgebracht hat, etwas zu tun, was mir steht, so als Anweisung, keine Anweisung. Ja. Sie ist in eine solche Notsituation gekommen, auch mit sich selbst.
Ja.
Das finde ich das Interessante, dass sie sich gesagt hat, ich frage da jetzt mal.
Ja. Na, natürlich, also... Und es wird letztlich auch nur helfen, dass man diesen Mut aufbringt, selber in der Situation zu suchen, zu probieren. Man sieht dann nicht, ob es funktionieren wird oder nicht. Weil da hätte der Steiner, weiß ich nicht, 10.000 Jahre alt werden müssen und er hätte nicht alles beantworten können, weil das nicht geht. Das kann immer nur exemplarisch sein und eine Anregung, aber wenn ich für alles ein Patentrezept suche, wie soll ich es tun, wird nicht funktionieren.
Will ja auch sehr, sehr, sehr abhängig geworden sein von
mir. Ja, natürlich.
Dieses Rezeptmäßig.
Ja, natürlich, es wäre Katastrophe. Also das ist es eben gerade nicht.
Ja, genau.
Das ist es gerade nicht. Und daher darf man das, was er gegeben hat, wirklich als lebendige Anregung nehmen, die man aber selber mit seiner konkreten Lebenssituation fortdenken muss, lebendig irgendwo und in dem Umfeld, in dem man drinnen ist.
Und dieses Moment von Mut und sich bewusst werden, ich bin jetzt in einer Wagnis.
Ja, genau.
Aber ich gehe da rein.
Ich gehe da rein. Und das muss man eigentlich tun und es hat auch niemand das Recht, das zu verbieten sozusagen. Und man kann auch scheitern dabei, gut, dann scheitert man dabei, bei so vielen scheitert man. Aber weil das sichere Rezept gibt es eben nicht. Also das sichere ist, wenn ich einfach eins zu eins was übernehme, dass das sicher nicht funktionieren wird. Das da immer ziemlich sicher garantieren, weil ich nämlich gar nichts anfangen kann damit. Weil das muss man sich erkämpfen und erringen und man muss aber dankbar sein für die vielen, vielen Anregungen, die da sind, die mir helfen, auf Dinge aufmerksam zu werden, die mein Bewusstsein schärfen, die mich wachsamer machen. Aber tun muss ich selber, alles andere zählt gar nichts. Zählt im Grunde überhaupt nichts. Das bisschen selber angehen und ausprobieren und eben im Sozialen heißt es auch dem anderen nehmen, das haben wir jetzt wieder am Anfang, den anderen den Raum zu geben, das auch zu probieren und ihn herzlich einzuladen, mach es doch. Und nicht gleich die Haare aufstellen, wenn er es aber jetzt just nicht so macht, wie ich mir das vorstelle. Weil da scheppert es dann meist
ja,
sofort.
Dann bin ich ja zu einem sehr karikaturhaften Guru, gell?
Ja, sicher.
So
ja, richtig. Aber manchmal verblickt man sowas. Ja. Leider Gottes. Oder es ist natürlich auch aus unserer Zeit verständlich, weil der Arimann macht halt dieses Rechthaberische auch. Ich habe die Wahrheit gefunden und ich vertrete sie und so ist es. Und was anderes gibt es nicht.
Im Grund sagt es der Alemann und sagt dann nur, weil es geht ja um die Wahrheit. Also entweder es ist wahr oder es ist falsch. Also wenn meins wahr ist, muss deins falsch sein. Ganz klar. Das ist so, die klare Logik steckt dahinter. Der kann das natürlich beweisen und die Menschen machen es ja auch gar nicht leicht dabei. Ich meine, sie leiden auch darunter, aber ich kann da nicht und ich kann ja nicht meine Wahrheit verraten und weiß Gott was. Aber es liegt letztlich nur daran, dass nicht genug Beweglichkeit da ist, zu sehen, dass es ganz andere Blickwinkel im Anno gibt. Ja, du hast die Wahrheit, aber er vielleicht auch. Nur von einem ganz anderen Eck. Und dann kommt, wenn man das zulässt, der schöne Moment, dass man sagt, wenn ich jetzt lerne, auch auf den Standpunkt mitzustellen und von dort aus die Welt zu betrachten, ist es eine unglaubliche Bereicherung und bringt mich selbst in der Beweglichkeit des Denkens viel weiter, als wenn ich immer in dem Ding, nein, nur so, das sind meine festen Überzeugungen. Nichts gegen fest, wir brauchen bewegliche Überzeugungen. Das ist nicht Beliebigkeit, überhaupt nicht. Weil wenn ich auf die eine Wahrheit von verschiedenen Seiten schaue und es immer anders ausschaut, schaue ich doch immer auf das eine Zentrum. Und wenn ich irgendwo ins Hans Guck in die Luft schaue, dann werde ich nichts Gescheites zusammenbringen. Also es ist nicht jede Äußerung deswegen aus der Wahrheit geschöpft. Also ich kann verschiedene Blickpunkte nehmen, ich kann natürlich was schräg sehen und es können Irrtümer drinnen sein, die werden sich schon klären. Also wie gesagt, auch Mut, wie heißt das so schön, im Mysteriendrama, der Romanus sagt das irgendwo im vierten Drama, Erfolge hat, wer Misserfolge nicht fürchtet oder nicht scheut. Also es steht nirgendwo drin, dass wir einen Wettbewerb darin machen müssen, nur ja keinen Fehler zu machen. Als Menschen sind wir so, dass wir Fehler machen.
Das muss man auch schreiben. Wie war das so schnell?
Ja, Erfolge hat, wer den Misserfolg nicht fürchtet.
Genial.
Es ist genial. Ja. Also es geht nicht darum, ja, keinen Ausrutscher zu machen, wenn er passiert, passiert. Man muss sich bemühen, man kann natürlich nicht sagen, wird nicht sinnvoll sein zu sagen, ja, wir sehen, was werden wir schon sehen. Also.
Es gibt neue Kabarett-Sendungen, ganz gewaltige,
ja.
Kabarett-Sendungen.
Ja.
Und eine, das ist eine Frau, eine Deutsche, die schon lange in der Schweiz lebt, die hat ein ganzes Programm über das Scheitern.
Ja.
Ach, wenn er das jemals bei Ö1 könnte, das ist so köstlich.
Herrlich, ja. Klingt gut, ja.
Er reiht mit sich selber Gitarre und singt dazu und teilt die größten Wahrheiten mit.
Ja.
Aber es scheitert.
Ja. Na, also.
Drüber und
das
ist heute.
Also, es ist heute wirklich die Zeit vorbei, wo man einfach jeder mal sich so präsentieren als unfehlbar und steht da oben an der Spitze. Er darf sich keinen Fehler erlauben, man darf nichts merken, es muss alles perfekt und absolut sein, abgesehen davon, dass das ein fürchterlicher Stress ist, aber es gibt ein völlig falsches Bild. Ich meine, das ist ein Bild, das richtig war, als noch so Eingeweihte da waren, wo viel, viel höhere als menschliche Wesen durch sie wirkten und die Weisheit ausgesprochen haben. Dann war es in den besseren Zeiten relativ fehlerlos, in den Zeiten, wo eh schon mehr die Luziferischen oder was dahinter waren, eh auch nicht mehr so. Aber
weißt du, was mir jetzt auch diese, die dann als Erwachsene große Eingeweihte,
ja.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, die waren ja auch mal Kinder. Und sie kamen aus dem Krabbelalter kamen sie in die Phase, in der sie gehen lernen.
Richtig, ja.
Wie oft fallen gehen lernende Kinder hin und stehen auf und probieren es wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Male. Ja, wenn man da zuschaut, das ist ja wirklich herzerfrischend. Die hauen sich vielleicht den Kopf an, dann weinen sie kurz, aber dann stehen sie wieder auf.
Ja, na Kind,
und auch
Kind ja,
und
ja, ja.
Eingeweihten, die dann, das waren mal Kinder.
Ja.
Die haben ja auch Kinder.
Ja, absolut.
Und die sind auch
absolut.
In diese Phase gegangen.
Absolut.
Das ist mir gar nicht beim ersten Mal geglückt.
Ja, absolut. Absolut.
Nein, also wir dürfen da kein falsches Bild haben und das auch nicht selber unter einen falschen Stress setzen. Ich meine, der Stress ist nämlich immer dann vorhanden, wenn man im Grund, ich sage mal, eine Fassade bewahren will, die man nie erfüllen kann, weil die unrealistisch
der
ist.
Der Stress, der kommt von Luzifer.
Ja, große Show, der macht die große Show und die hält man dann aber nicht durch.
Sei vollkommen.
Ja.
Jetzt.
Ja.
Du kriegst keinen Spielraum zum was da lernen. Nein, du musst das jetzt schon machen.
Ja, ja, richtig. Das ist, na also wirklich, es gehört auch der Mut zur Unvollkommenheit dazu. Zu sagen, gut, wir 100% schaffen wir jetzt nicht. Sind wir froh, wenn wir mal 70% schaffen. Das ist eh schon viel. Es ist schon, ja. Genau. Weil sonst gehen keine Schritte weiter. Also.
Ja, genau. Sonst vergeudet man seine Energie.
Ja. Weil das ist dann alles nur dem Luzifer geopfert im Grund. Der gefällt sich. Weil dann sind wir nur in seinem Ding mehr beschäftigt damit zu glänzen und ja keinen Fehler zu haben und zu zeigen. Aber im Eigentlichen sind wir nicht mehr beschäftigt in Wahrheit, sondern wir sind am Polieren der Fassade kräftig beschäftigt. Ja, die kennen uns sehr gut, die Widersacher.
Sie kennen die Schlupflöcher.
Genau. Also und sie kommen auch genau also in der Situation, wo wir es am wenigsten tauchen können. Und sie erwischen uns immer am linken Fuß. Mit dem was wir halt auch rechnen. Also. Das heißt, wir müssen mit unseren ganzen Mängeln, die wir heute halt haben, und das offenbart uns der Bereich da unten, weil das ist im Grunde ist das der Bereich, der mit unserem Doppelgänger, der mit dem kleinen Hüter zu tun hat, das sind alles die Dinge da drin, das sind die ganzen Facetten drinnen, wo bei uns halt noch was zu tun wäre. Wir sind halt noch nicht fertig. Das ist an sich klar, dass es so ist. Wir sind in Entwicklung begriffen und da ist vieles und viel mehr, als wir sehen wollen, gibt es dann da an dunklen Flecken. Und die Herrschaften präsentieren das halt immer im richtigen Moment, nämlich so, dass wir aus dem heraus agieren und das gerade nicht bewusst sehen als Fleck, sondern glauben, das müssen wir unbedingt tun. Aber die schöpfen aus dem großen Bereich heraus. Und das ist aber zugleich auch das, was letztlich die ganze Erde verdirbt, weil das damit zusammenhängt. Das ist, man kann sagen, das sind einerseits die dunklen Kräfte in uns selber, aber es sind genauso die dunklen Kräfte in der ganzen Erde, in der ganzen Menschheitsentwicklung. Das lässt sich nicht isolieren einfach. Das heißt, wenn wir an uns selber arbeiten, diese Dunkelheiten zu erhellen, arbeiten wir auch an der Erhellung der Erde, arbeiten wir mit an der Durchchristung der Erde. Weil dann durch das Ich, mit dem Ich, die Christuskraft wirkt. Es ist eigentlich nichts Getrenntes dann. Dann sind es ja so schön die Initialen sogar. Jesus Christus. Im Deutschen ist das ja so schön. Naja, ich würde sagen, das nächste Mal werden wir uns dann über die Veränderung des Astralleibes Gedanken machen mit der nächsten Seligpreisung. Ich möchte einmal noch zuwarten, das zuzuordnen, da, das werden wir dann sehen. Es ist nicht ganz so einfach und nicht ganz so glatt, habe ich so den Eindruck, aber das werden wir besprechen. Es gibt, wie gesagt, keine Angaben dazu. Da müssen wir also selber tun. Danke.